Hallo an alle, die uns hier zuhören oder den Podcast aufgerufen haben. Herzlich willkommen zur Folge 0 unseres Speech and Language Podcasts 2.0. Die Personen, die Sie hier jetzt gerade in dieser Folge hören werden, das sind auf der einen Seite die
Caroline Selzer und auf der anderen Seite am Mikrofon.
Genau, das ist die Anja Herbach, das bin ich. Wir beide haben uns der Ausbildung von ganz tollen Logopäden und Logopädinnen verschrieben. Und genau, wie sind wir denn irgendwie auf das Thema gekommen? Warum machen wir jetzt hier überhaupt einen Podcast?
Ja, eigentlich fing das an, dass du die Idee hattest, wir könnten den Studierenden doch noch mal die Themen auf eine andere Art und Weise näher bringen, über die wir sonst einmal im Unterricht sprechen und das war's dann. Und immer sagen, lesen Sie ruhig noch mal nach. Vielleicht wäre es auch nett, es einfach noch mal nachhören zu können. Und daraus entstanden die 1.0er Podcasts.
Genau.
Und die Anjas Handy und noch nicht so technisch versiert.
Genau, das heißt die 1.0er, die haben wir dann irgendwo auf der Lernplattform eingestellt. Da schimmeln die jetzt so vor sich hin, sind aber irgendwie grundsätzlich sehr gut angekommen bei den Studierenden. Ne? Genau, aber wir wollen uns ja eben nicht nur an die Studierenden wenden, sondern eben auch möglicherweise, falls Interesse besteht, ein breiteres Publikum erreichen. Von daher haben wir uns jetzt mal ausführlich hier mit Podcasting-Software, als da wäre Ultraschall und Reaper auseinandergesetzt. Ich habe mir ein Focusrite-Interface organisiert, samt Mikrofon und Headset. Die Caroline Selzer hat sich was organisiert?
Ja, auch ein richtig gutes Mikrofon, damit man uns auch echt mal gut verstehen kann.
Genau, weil ich denke auch, dass die Art der Produktion auch, sagen wir mal, für das Auffassen der Inhalte auch eine wichtige Rolle spielt, dass man es gut versteht, dass das Ganze irgendwie attraktiv aufgebaut ist. Der Jingle am Anfang, den habe ich auch extra komponieren lassen vom Freund meiner Großcousine. Habe ich eine Auftragsarbeit, der wird uns hier quasi im Speech and Language Podcast 2.0 immer begleiten. Also komponiert wurde das Ganze von Friedrich Kienbohm, den man auch über Apple Music abrufen könnte, wenn man mal was von dem hören wollte. Okay, Caroline, worum geht's heute? Womit wollen wir anfangen? Was ist denn eine Folge 0 wert?
Na, wir haben überlegt, was ist sowas ganz Typisches in der logopädischen Therapie? Könnten noch ein bisschen ausholen, was ist logopädische Therapie überhaupt? Aber wir starten gleich in medias res und sagen, ganz, ganz viele Patienten und Patientinnen, kleine, mittlere und größere, kommen mit einem Sigmatismus. Das sind die, die so ganz typisch beim Logopäden, bei der Logopädin aufschlagen, die lispeln. Oder auch, was viele immer sagen, ach, was macht ihr in der Logopädie? Da behandelt ihr doch das Lispeln. Und darum soll es heute gehen.
Genau, das heißt also, wenn jemand keine Ahnung von Logopädie hat, im Grunde genommen, spätestens das lässt irgendwo so ein kleines bisschen was im Hinterkopf läuten, ne? Von daher, weil es auch so beliebt ist und so häufig vorkommt und so einfach vielleicht klingt es auch nicht für jeden einfach, auf den ersten Blick klingt es für mich einfach, sowas zu behandeln, aber man merkt ja auch im Laufe der Zeit, so einfach ist das gar nicht. Deswegen, also kann so ein bisschen Info oder ein bisschen Talk darüber gar nicht schaden.
Genau, und wir werden zusammen mal überlegen, was ist das eigentlich, ein Sigmatismus, wo kommt das vielleicht her, wie kriegen wir das raus und was können wir denn dann eigentlich auch machen, damit nachher nicht nur die Logopädin, sondern auch der Patient zufrieden ist.
Insgesamt ist es so, wir haben uns ja jetzt nicht so dolle vorgestellt, wollen wir auch jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal, Sie werden uns dann auch im Verlaufe der Folgen oder ihr werdet uns oder wie auch immer wir verbleiben wollen von der Anrede, dann auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Nur so viel am Anfang. Wir sind in einem Akademisierungsprojekt unterwegs im Rahmen der Modellklausel. Das heißt Akademisierung der Logopädie oder akademische Sprachtherapie Logopädie. Und von daher sind wir immer auch darauf bedacht, Literaturangaben zu machen, auf Literatur zu verweisen, nicht einfach etwas aus dem Ärmel zu schütteln im Sinne von einem gewissen Expertenwissen, sondern auch zu sagen, worauf beziehen wir uns, wo findet man was oder was sind gute Bücher zum Thema. Ich sage gleich mal, was ich hier vor mir liegen habe. Wir haben uns ein paar Sachen ausgesucht. Ich habe hier das Buch Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern. Aussprachetherapie in Bewegung ist der Untertitel von Martina Weinrich und Heidrun Zehner in der 5. Auflage von 2017. Daneben liegt das Buch Kindliche Aussprachestörungen von Annette V. Fox mit dem Untertitel Phonologischer Erwerb, Differentialdiagnostik und Therapie. Dieses Buch habe ich hier in der 3. Auflage, glaube ich, von, wann war das nochmal, 2005. Was hast du dir rausgesucht, Caroline?
Ja, ich habe die beide in älteren Auflagen vor mir liegen und auch noch einen als Überblickswerb von Simone Kannengießer, Sprachentwicklungsstörungen, Grundlagendiagnostik und Therapie aus dem Urban und Fischer Verlag in der bekannten gelben Variante und ist auch die erste Auflage von 2009 und wo man immer mal kurz und knapp reingucken kann, auch aus dem Urban und Fischer Verlag, der Leitfaden Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken, herausgegeben von Sieg Müller und Bartels. Die haben ein eigenes Kapitel über phonetische Störungen, wenn man noch mal was im Überblick kurz und knapp haben will.
Mhm. Genau, jetzt habe ich gerade.
Und was. Was ja beim Sigmatismus manchmal nicht fehlen darf, hier liegt noch auch in einer etwas älteren Ausgabe schon das Buch Myofunktionelle Therapie von Anita Kittel.
Genau, ich merke gerade an deinen Ausführungen, dass ich vergessen habe, die Verlage dazu zu sagen. Das Buch von Martina Weinrich und Heidrun Zehner ist im Springer Verlag erschienen und das von der Annette Fox beim Schulz-Kirchner Verlag. Genau, das nur der Vollständigkeit halber. Okay, dann hier ein kleines Intermezzo. Gut, der Sigmatismus. Sigmatismus, ja. Was ist das, Caroline?
Ja, das Wort sagt schon, Sigma soll sich auf das S oder S auf den Laut S beziehen. Auf, wir kennen es als den Buchstaben S. Wir kennen das als stimmhaft S oder stimmlos S. Und meistens ist auch noch sowas wie das der Affrikat Z dabei oder andere Lautverbindungen wie was wir aus Hexe oder so noch kennen. Und was passiert dabei? Irgendwas stimmt dann mit dem S oder S nicht. Üblicherweise ist so die häufigste Erscheinungsform vermutlich die interdentale Bildung. Das heißt, Sigmatismus interdentalis, die Zunge ist dabei zwischen den Zähnen. Vielleicht kann man dann schon hören, dass sich das so ein bisschen komisch anhört. Oder adental, die Zunge stößt an die Zähne und man hört auch, dass sich das S nicht mehr so schön oder korrekt anhört. Das ist im Deutschen kein Laut, der zum Lautinventar dazugehört. Das ist ja in anderen Sprachen durchaus anders.
Zum Beispiel im Englischen, ne? Mhm. Es ist ja so, bei Kindern wird das ja unter Umständen teilweise noch als niedlich betrachtet, ne? Ist auch teilweise dann noch normal bis zu einem bestimmten Entwicklungsalter, irgendwann dann nicht mehr wirklich. Und im Erwachsenenalter kann das dann schon oder auch im jugendlichen Alter komisch wirken, vielleicht auch dazu führen, dass man teilweise anders wirkt als andere, weswegen es ja vielleicht sinnvoll ist, das abzustellen. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die damit verbunden sein können oder was sich da noch hinter verbirgt, was irgendwie parallel auftritt. Was ist das denn?
Sprichst den Zusammenhang zu myofunktionellen Störungen an oder zu ja, zum Ungleichgewicht im orofazialen Muskelbereich, was auch als Ursache für einen Sigmatismus oder für eine Lautfehlbildung vom S oder S in Frage kommt, ne? Dass die Muskulatur, vor allen Dingen eben der Zunge, nicht so ihre Aufgabe erledigt, wie man das eigentlich von ihr erwartet. Und wenn sie das beim Sprechen nicht so tut, dann vielleicht auch bei anderen Sachen, die man mit dem Mund tut. In erster Linie fällt einem da gleich dann Nahrungsaufnahme ein und da denken wir an das Schlucken, dass vielleicht die Zunge eben auch beim Schlucken, was extrem häufig passiert, nicht nur beim Essen, sondern auch beim Speichelschlucken zwischendurch, eben nicht gegen den Gaumen nach hinten schluckt, sondern wie bei der Lautfehlbildung sich die Zunge nach vorne bewegt. Und dann hätten wir da auch noch einen Zusammenhang, an dem man entweder vorrangig arbeitet oder der eben auch eine Erklärung bietet.
Genau. Das heißt also, neben dieser teilweise auch ein bisschen kosmetisch wirkenden Sache, wenn man so wollte, weil das S, der Laut S, hat ja keine bedeutungsunterscheidende Funktion im Deutschen und damit wird die Verständlichkeit auch nicht deutlich herabgesetzt, wenn das jetzt nicht gut funktioniert, irgendwie mit dem S. Dennoch aber gilt es, hellhörig zu werden, weil eben ein frühkindliches Schluckmuster, das unter Umständen persistiert, in das Jugendlichen- und Erwachsenenalter hinein oder über das Kindesalter hinaus, wenn es eigentlich schon umgestellt sein sollte. Das hat teilweise zur Folge, dass es zu Zahnfehlstellungen kommt, teilweise sogar zu massiven Zahnfehlstellungen. Und wenn man beispielsweise zum Kieferorthopäden geht, seinen Überbiss korrigieren lässt und dann merkt, ein paar Jahre später, fangen die Zähne wieder an vorzukommen. Spätestens dann sollte man vielleicht mal gucken, ob nicht das Schluckmuster irgendwie mit betroffen ist. Genau, also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so mal das Umfeld abgesteckt, ein etwas größerer Exkurs. Ganz so genau wollen wir jetzt da auch nicht drauf eingehen, weil es geht
Nee.
jetzt in erster Linie um die Therapie des Sigmatismus interdentalis selbst oder addentalis, was eine etwas abgeschwächte Form im Verhältnis dazu ist. Den lateralen Sigmatismus lateralis, lassen wir jetzt mal raus, weil der auch noch mal ganz besondere Anforderungen stellt an die therapeutischen Fähigkeiten. Das ist ein ganz spezielles Thema, deswegen beziehen wir uns hier hauptsächlich auf den Sigmatismus interdentalis in unseren Ausführungen.
Genau, und das also kann ja durchaus sein, dass es aufgrund von ja, einer Muskelschwäche dazu kommt. Es kann aber auch sein, dass das einfach eine Angewohnheit ist oder ja, dass das süße Lispeln einfach auch bei älteren Kindern dann Richtung Vorschulalter, Grundschulalter beibehalten wird. Das kann es natürlich auch einfach sein. Es gibt auch durchaus den Sigmatismus ohne eine myofunktionelle Störung und genauso gut andersrum. Und eine andere Ursache wäre noch, dass Schwierigkeiten im Hochtonbereich beim Hören eine Ursache dafür sein könnten, weil das S oder S eben auf der, ja, durch die auditive Kontrolle, wenn es dadurch in der Lautbildung verbessert oder kontrolliert werden soll, dann muss sich gerade die sehr hohen Frequenzen gut hören können. Und das kann durchaus auch noch eine Ursache sein.
Da fällt mir
Bleiben wir nicht
gerade,
bei den Ursachen, ne, sondern überlegen gleich,
was ist,
ja.
ja, wie diagnostiziert man das, wo du gerade
Genau.
S oder S gesagt hast, ne? Wir sind ja hier in Franken, ne?
Ich,
Und da ist ja hauptsächlich das S interessant, weil die Franken es ja prima hinkriegen, das stimmhafte S mehr oder weniger ziemlich stark zu vernachlässigen, was aber auch in Ordnung ist, dialektal bedingt und auch nicht weiter dramatisch. Genau, also ich habe hier, wir haben ja hier unsere schlauen Bücher liegen. Ich habe aufgeschlagen von Annette Fox das Buch mal und bin auf der Seite 96 in der dritten überarbeiteten Auflage gelandet. Und da ist so ein schönes Sprachverarbeitungsmodell was alle im Unterricht immer lernen, wir auch schon gelernt haben, beziehungsweise ich, ne, Caroline, zu deinen Zeiten gab es das, glaube ich, noch nicht, als du in der Ausbildung gewesen bist. Und da sieht man irgendwie, wie das Sprechen mehr oder weniger, wie die Sprechverarbeitung abläuft, über den Input, auditive Verarbeitung, Diskrimination, phonologisches Erkennen, phonetisches Diskriminieren, motorisches Programmieren, phonologische Repräsentation und so weiter. Das sind viele Dinge oder viele Aspekte, die uns gerade nicht so wahnsinnig im Einzelnen interessieren. Aber wenn man hier mal guckt, was haben wir hier noch für Kästchen in dem Sprechverarbeitungsmodell? Semantische Repräsentation, ja, das ist vielleicht irgendwie nicht so wichtig für den Sigmatismus. Motorisches Programm, motorisches Planen,
Kommen wir schon
motorische
näher?
Ausführung. Genau, wenn du jetzt einfach mal sagst, welches Kästchen spricht dich am meisten an? Wir sind ja hier im Output jetzt angekommen, also das Sprechverarbeitungsmodell beginnt mit dem Input, also mit dem, was reinkommt, was ich hören kann, was ich ja dann auch entsprechend verarbeiten muss und dann später auch, wenn ich selber spreche, nicht nur zuhöre und verarbeite, eben den Output bringen muss in irgendeiner Form, damit ich mich auch sprachlich äußern kann. Also wo finden wir das? Motorisches Programm, motorisches Planen, motorische Ausführung und dann
Ja.
Output. Wo ist das Problem, Caroline?
Der Sigmatismus wird häufig oder gehört als Problem, wenn er denn auftritt, als Problem der motorischen Ausführung genannt, weil es eben als Lautfehlbildung in dem Bereich auffällt, wo der Laut auch gebildet wird. Die Zunge ist zwischen den Zähnen beim interdentalen Sigmatismus und eben nicht korrekt hinter den Zähnen und der Luftstrom geht fein geführt durch eine mediane Rinne oder eine mediale Rille über die Zunge hinweg nach vorne und dadurch entsteht durch die Luftverwirbelung dieses ganz besondere Geräusch, sondern anhand der motorischen Ausführung in dem Bereich kommt das vor, dass eben eine Lautfehlbildung zu beobachten ist. Und genau,
Das
das
heißt,
wäre so der typische Bereich.
das liegt nicht auf den mehr kognitiv assoziierten linguistischen Ebenen, ne, wie Semantik oder phonologische Repräsentation, was ja hauptsächlich im Kopf stattfindet, sondern es geht hauptsächlich um das, was man dann physisch, körperlich, motorisch tut und eben nicht ganz richtig macht, ne? Kann man das so
Genau.
einschränken?
Ja,
Genau.
doch.
Gut, dann haben wir hier diese Art von Aussprachestörung. Das heißt also, der Sigmatismus interdentalis, ne, wie auch die Titel der Bücher nahelegen, die wir hier gerade zitiert haben, das ist eine Aussprachestörung. Genau, und wir Logopäden legen ja auch immer großen Wert auf die Differentialdiagnostik. Es ist eine Aussprachestörung, was ist es denn nicht, was auch vielleicht verwechselt werden könnte mit einer Aussprachestörung?
Ich denke, die wenigsten würden hoffentlich den Sigmatismus mit einer Sprachstörung verwechseln, im Sinne von einer phonologischen Störung, wo es ganz klar darum geht, dass der andere Laut, der verwendet wird, auch häufig einen Bedeutungsunterschied macht. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, wie das S jetzt korrekt gebildet wird, ob interdental, adental oder korrekt, verändert nicht die Bedeutung der Wörter. Sonne, Sonne, Sonne macht keinen Bedeutungsunterschied. Und deswegen ist es eine phonetische Störung, ja, eine Artikulationsstörung. Es bezieht sich auf die Artikulation und nicht darauf, ob Laute korrekt eingesetzt werden in den Positionen und in der Art im Wort, wie man das braucht, um die Bedeutung zu unterscheiden von unterschiedlichen Wörtern, sondern es geht wirklich um die einzelnen Phone und nicht um Phoneme, aber das, glaube ich, führt zu weit jetzt.
Genau, wir wollen nicht ganz tief in die Linguistik einsteigen, wobei Linguistik natürlich schon auch ein wichtiges Thema ist. Aber wir gehen jetzt eigentlich hauptsächlich so ein bisschen in Richtung Praxis auch, ne? Was kann man als praktisch arbeitender Logopäde machen? Also wie erkenne ich das? Was muss ich mindestens wissen? Genau, also du hast jetzt hier gerade den Sigmatismus als Artikulations- oder phonetische Störung eingeordnet, ne? Also In der Aussprache gibt es ja verschiedene andere Störungen auch. Du hattest schon eine davon erwähnt, nämlich die phonologische Störung. Und hier gibt es auf der Seite 108 im Buch von der Frau Fox-Boyer, das ich vorhin genannt hatte. Ich habe hier ein paar Seiten weitergeblättert inzwischen. Da bin ich jetzt gelandet bei der Klassifikation kindlicher Sprechstörungen unklarer Genese nach Dott von 1995. Das ist also ein sehr hilfreiches differenzialdiagnostisches Instrument. Vielleicht magst du noch was dazu sagen?
Ja, vor allen Dingen, weil noch mal so deutlich wird, was sind die phonetischen Störungen, nämlich die Artikulationsstörungen, wo es wirklich darum geht, eine korrekte, eine annehmbare, eine für die Sprache passende, korrekte Aussprache oder Version eines Phons zu produzieren. Es geht wirklich um die Lautproduktion und bei den phonologischen Auffälligkeiten immer um die Phoneme, um den Lauteinsatz. Das kann eine verzögerte phonologische Entwicklung sein. Es können aber auch phonologische Prozesse auftreten, die ganz untypisch sind für die kindliche Entwicklung. Dann wäre es eine konsequente phonologische Störung und ganz auf der Seite nochmal die inkonsequente phonologische Störung, als nochmal ein ganz eigenes Störungsbild, genau, auf das wir heute jetzt auch nicht näher eingehen werden.
Genau, also es gibt
Wie?
Dinge in der kindlichen Sprachentwicklung, Störung, Quatsch, in der kindlichen Sprachentwicklung, die also neben dem Sigmatismus eben typischerweise auffällig sein können und auch dürfen. Gabel, Dabel zum Beispiel, die Vorverlagerung von G zu D wäre dann zum Beispiel eine verzögerte phonologische Entwicklung in der Diagnostikschema nach Dott. Und etwas, was eher nicht auftritt, wie zum Beispiel Sonne, Konne, also die Rückverlagerung von einem Laut, der eigentlich weiter vorne gebildet wird, das wäre dann die konsequente phonologische Störung. Das sind also Prozesse, die eigentlich nicht in der physiologischen Sprachentwicklung vorkommen. Da wollen wir aber auch nicht tiefer einsteigen. Vielleicht machen wir da später in der Folge nochmal was dazu. Wie entwickelt sich Sprache, wie entwickeln sich Sprache und Sprechen physiologisch? Jetzt geht es ja hier um das konkrete Thema. Gut, jetzt haben wir hier die Differentialdiagnostik eigentlich schon mal so ein bisschen aufgewickelt. Gibt es dazu noch was zu sagen von deiner Seite aus?
Ach, ich frage mich gerade noch, ob wir was zur Diagnostik sagen wollen.
Das können wir ja, warte mal, noch einer. einer kleinen musikalischen Pause machen, hätte ich mir gedacht. Gut, die Diagnostik. Wie diagnostiziere ich einen Sigmatismus interdentalis?
Ja, was machen wir denn überhaupt, um erstmal rauszufinden, was das ist? Bei der Aussprache, irgendwie müssen wir ja uns einen Eindruck über die Aussprachefähigkeiten sowohl bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen verschaffen. Was würdest du, wenn wir jetzt mal bei den üblichen Verdächtigen, den Kindern bleiben, was würdest du vorschlagen, Anja?
Also es gibt ja, ich denke mal so, der Königsweg ist, das Kind erzählt was und ich beobachte was. Ich meine, als Sprachtherapeutin, Logopädin, da ist man ja auch sehr sensibilisiert auf sowas, ne? Und wenn ich gut hinhöre, dann würde ich schon für mich auch feststellen können, dass ein Sigmatismus vorliegt. Sigmatismus interdentalis, attentalis in dem Fall.
In der
In der
Spontansprache, ne?
Spontansprache, genau. Also Kind erzählt, ich stelle das fest. Würde unter Umständen auch schon ausreichen, aber um ein bisschen genauer festzustellen, auch passiert das denn ganz konsequent, das heißt also immer oder nur gelegentlich, oder wird es mal so gebildet, oder ist es am Anfang des Wortes anders als in der Mitte des Wortes, dafür würde es sich dann schon lohnen, eine ganz gezielte Aussprachediagnostik zu machen, durchzuführen mit dem Kind. Da denke ich dann beispielsweise an die PDSS, an die patholinguistische Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen nach Siegmüller und Kauschke. Da kann man ja wirklich jede linguistische Ebene mit abprüfen. Also das wäre zum Beispiel ein Mittel der Wahl, was ich jetzt so favorisieren würde. Was würdest du nehmen, Caroline?
Auch den Phonologieband aus der PDSS, der Bereich, wo die Kinder die Wörter benennen sollen. Frau Fox hat die PLACS, die psycholinguistische Analyse kindlicher Sprechstörungen, herausgebracht, die das gleiche Ziel verfolgt, Wörter benennen, in denen möglichst alle Laute in möglichst allen Positionen mindestens einmal vorkommen, damit wir genau die Ziele, die du gerade erklärt hast, damit verfolgen können, guten Eindruck haben, welche Laute werden wie wo ersetzt, gebildet, wie hört sich das an? Genau, ich glaube,
Also
auch
man
mit
kann
den
dann
zwei Sachen ist man schon mal gut aufgestellt.
rausfinden, zum Beispiel, ob die Fehlbildung im Fachjargon bezeichnet konsequent und konstant ist in dem Sinne. Genau dazu vielleicht noch mal einen ganz kurzen Exkurs. Also Aussprachestörung im Sinne einer Artikulationsstörung oder phonetischen Störung. Ne? Das fällt mir nur gerade ein, ist wichtig. Ne? Bis 2004 war es ja so, dass die phonetische Störung als Diagnose eher so ein bisschen was Nebenrangiges hatte oder was Nachrangiges und dass die meisten Aussprachestörungen eher als phonetische Störung auch eingestuft wurden, bevor.
Genau, die phonologische Störung, ne? Wurde
Genau, also
war noch
viel.
nicht so be bekannt.
Genau, die phonologische Störung, die war so, war auch da, ne, aber man konnte damit noch nicht so viel anfangen. Und so ungefähr um das Jahr 2004 so gab es einen ganz konkreten Paradigmenwechsel, als ganz viele Aussprachestörungen, die davor noch als Dyslalie bezeichnet wurden oder eben phonetische Störung, zum Beispiel die Vorverlagerung von k zu d, also das wurde dann, wie wurde das genannt?
Kapazismus,
Genau,
Kapazismus,
Kapazismus,
Gammazismus,
genau.
so wie Sigmatismus ja jetzt auch noch sich von den
Genau.
griechischen Buchstaben ableitet, gab es Kapazismus, Schetismus, Sigmatismus, Rotazismus. Genau.
Lambdazismus, genau. Und das
Genau.
alles hat man bis auf den Sigmatismus und Schetismus, weil das kann man ja auch lateral bilden, dann ist es auch eine phonetische Störung, rausgeschmissen. Und man hat ganz klar festgestellt, also da ist die Wissenschaft einfach einen Schritt weitergegangen, dass alle anderen Aussprachestörungen, die nicht einfach nur was mit einer konkreten motorischen, nicht korrekten Realisierung des Lautes zu tun haben, als phonologische Störungen gelten oder eingeordnet werden. Also da gab es, also das würde ich
Ja.
wirklich so als Shift bzw.
Ja, total.
Paradigmenwechsel bezeichnen. Also ganz hochinteressant. Zu der Zeit war ich gerade in der Ausbildung. Ne? Also im ersten Jahr, wo wir was gelernt haben über kindliche Aussprachestörungen, hieß es noch alles mit Van Reiper behandeln. Ne? Also weil alles nach dem gleichen Schema, Van Reiper werden wir gleich noch erklären.
Weil man alles als phonetisch ja, als phonetische Störung interpretiert hat. Jegliche Aussprachefehler wurden auf der Grundlage eines motorischen Unvermögens
Genau.
interpretiert.
Und das fand ich gerade, als ich in der Ausbildung war, so interessant, ne? Dass im ersten Jahr lernt man noch das, dann setzt sich das andere Paradigma durch, innerhalb von kürzester Zeit im Grunde genommen, und man sagt, nee, die neuesten Erkenntnisse sagen, alles andere, was nicht jetzt, ne? Also einfach so eine Fehlbildung durch Distorsion ist oder so ähnlich, ist mehr oder weniger eine phonologische Störung. Ne? Also das fand ich ganz eindrücklich, und sowas in der Ausbildung zu erleben, ist nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt
Ja.
irgendwie da so reinwächst und denkt, oh ja, das gibt es halt beides und das eine gibt es halt irgendwie da, das ist viel breiter gefächert und das andere bezieht sich nur auf zwei verschiedene Laute in unterschiedlichen Fehlbildungen. Das finde ich schon spannend. Und das Interessante ist ja auch, dass das bei vielen Praktizierenden oder in vielen Praxen dann irgendwie lange noch nicht angekommen ist, dass es die Diagnose Dyslalie in dem Sinne nicht mehr gibt.
Ja. Auch vor allen Dingen war ja die Idee dahinter, dass man das ändert, diese Sichtweise, weil die andere Art der Behandlung viel effektiver plötzlich erschien und auch mehr an den eigentlichen Ursachen angreift und auch ja, prospektiv betrachtet, wenn es dann in die Schule geht, auch der Leserechtschreibprozess eingeläutet wird, das Kind mit, ja, mit anderen Fähigkeiten und ankommt, als es vorher vielleicht in der Logopädie behandelt wurde, wenn man sich rein auf die motorische Seite der Lautbildung wirft.
Und die für
wir
die, die
lassen.
Ja, die Grundlage für diese Feststellung ist ja faktisch, was wir vorhin so nebenbei benannt haben, dieses Sprechverarbeitungsmodell nach Stackhouse in Wells. Ich denke mal, ne, das ist ja mehr oder weniger das Medium, worüber einfach genau beschrieben wird, was passiert bei der Sprechverarbeitung, ne? Und wo sitzen Probleme und was muss man unter Umständen auch tun, um diese Probleme zu lösen. Und mit dem Therapieansatz, den Frau Annette Fox, damals jetzt Fox Boyer, ja aus dem Englischen mehr oder weniger auch so ein bisschen importiert hat, kann man das so sagen? Oder ist das genau, da gibt es einfach jetzt nochmal eine ganz spezielle oder eine ganz andere Art, mit den anderen Aussprachestörungen im Sinne von phonologischen Störungen umzugehen. Genau, also nur um nochmal zu sagen, das ist was ganz anderes. Beim Sigmatismus sind wir auf einer ganz speziellen Ebene, die wirklich nur Sigmatismus betrifft, und eine ähnliche Aussprachestörung kann es noch beim Sch gehen, wenn man das zum Beispiel lateral artikuliert, das ausspricht. Genau, das wäre auch keine phonologische Störung, sondern eine phonetische. Genau, das nun mal nochmal herausgestrichen.
Gut. Und wir schieben noch eine Aussprachestörung an den Rand, um die es auch nicht gehen soll, die verbale Entwicklungsdyspraxie. Um die soll es heute auch nicht gehen. Und, uns ist wohl bewusst, dass es auch dieses Störungsbild gibt. Schieben wir heute auch zur Seite.
Genau, so viel zur Differentialdiagnostik, glaube ich, ne? So, wir haben also jetzt festgestellt, unser Kind, das in die logopädische Praxis gekommen ist oder wohin auch immer, hat einen Sigmatismus interdentalis. Machen wir jetzt.
Genau, wir haben diagnostiziert. Gehört, wir haben das gesehen. Genau.
Wir haben auch das Schlucken überprüft, weil wir ja wissen, ne, das kann auch eine Rolle mitspielen. Das sollte man vielleicht parallel behandeln. Ach, da ist uns jetzt nichts aufgefallen, glücklicherweise. Wir können uns also wirklich voll und ganz auf diesen Sigmatismus, also sofort und vollumfänglich auf diesen Sigmatismus interdentalis beziehen. Wie machen wir das jetzt?
Du hast schon ein Therapiekonzept angesprochen, Anja, ne? Van Riper. Du kennst den noch aus einem anderen Bereich total gut, aber genau, ich glaube, so in den 50er Jahren oder wann hat der sich ja auch der Aussprachestörung gewidmet. Du kennst ihn noch von
Stottern.
Den Redeflusstherapien.
Mhm, genau. Charles Van Riper, Amerikaner, das ist ein Sprachtherapeut und Psychologe gewesen, der in den 70er Jahren das erste sinnvolle Konzept zum Thema Stottern entwickelt hat. Darauf gehen wir aber nun heute gar nicht ein, außer dass wir das jetzt erwähnen im Zusammenhang mit Charles Van Riper. Der hat ein schönes, strukturiertes Konzept entwickelt für die Behandlung von phonetischen Störungen aus heutiger Sicht, so wie wir sie nennen. Genau, was machen wir jetzt nach Van Riper? Wie steigen wir jetzt ein? Sag mal, ist nicht mit der Zunge zwischen den Zähnen, sondern tu die Zunge nach hinten und
Und das ab jetzt bitte immer.
Genau.
Ist das und damit so, könnte es ja jetzt fertig sein.
Ja, oder? Genau. Also da hätte Van Riper ja eigentlich nicht so viel leisten müssen, wenn das wirklich die
das
Lösung
hilft.
Wäre. Genau. Ja. Also wie steigen wir ein? Was ist der Anfang? Also was, ja.
Du hast schon gesagt, es ist ein ganz strukturiertes Programm, was aber auch die verschiedenen Ursachenhypothesen gut mit aufgreift. Einmal so das Hörtraining, wirklich den korrekten Laut aus einer Menge von anderen Lauten und gerade auch im Kontrast zum fehlgebildeten Laut wirklich gut hören und identifizieren können, aber auch als weitere Stufe noch das Wahrnehmen, wir würden auch Mundmotorik sagen, dass wirklich der Artikulationsort, die Artikulationsstelle und die Artikulationsorgane nochmal viel bewusster werden. Van Riper sagt, glaube ich, der Patient muss auf das Wie der Artikulation, der Aussprache sich mehr konzentrieren. Und dafür soll er eben erstmal den korrekten Laut gut und sicher heraushören können und eben auch eine Idee haben, wo passiert da eigentlich was im Mund. Und das kann man ja gerade für Kinder sehr nett gestalten.
Also es gibt verschiedene Therapiebereiche, höre ich jetzt so raus. Ne? Einmal hast du gesagt, das Hörtraining, das nennt von Reiper im Original natürlich auf Englisch, aber wir sprechen hier tendenziell eher Deutsch. Das Identifizieren Hörtraining, das ist der eine Bereich, also auch so ein bisschen voraussetzend oder damit fängt es an. Dann das Wahrnehmen Mundmotorik, also das Wahrnehmen der Lautbildung, wie mache ich das, was du auch gerade erwähnt hast. Und dann gibt es noch zwei weitere Bereiche, die dann auf den anderen beiden Bereichen aufbauen, nämlich das Korrigieren Lautanbahnung, dass sich also nachdem das Kind den Laut auf der Lautebene unterscheiden gelernt hat, vom fehlgebildeten Laut, den physiologischen und den fehlgebildeten Laut unterscheiden kann, kommt es eben zur Anbahnung des Ziellautes und darauf aufbauend zur Stabilisierung und zum Transfer auf verschiedenen linguistischen Ebenen, beginnend mit der Lautebene über die Silbenebene in verschiedenen Lautpositionen. Also das mal gerade mal nur so als Abriss, ne? Diese vier Bereiche. Nochmal gesagt, weil ich glaube, ich finde das wichtig, das ist Identifizieren Hörtraining, Wahrnehmen Mundmotorik, Korrigieren Lautanbahnung und Stabilisierung, Transfer oder Stabilisieren, Transfer. Diese vier Bereiche.
Hörtraining hört sich ja eigentlich so ein bisschen so an, wie das, was man auch aus der phonologischen Therapie kennt, ne? POPT von Frau Fox hat ja einen sehr großen rezeptiven Bereich und doch ist es in der Artikulationstherapie ja nochmal ein bisschen anders.
Genau, wir bauen das anders auf von der Strukturierung und auch anders, erwarten andere Reaktionen vom Kind, ne? Genau, es ist so, wir beginnen beim Hörtraining. Identifizieren Hörtraining beginnen wir auf der Ebene des Einzellautes. Und zwar zunächst mal soll das physiologische S von Lauten unterschieden werden, die dem S sehr unähnlich sind. Beispielsweise ein Plosiv, wie zum Beispiel P, S, oder ein Nasal. Also diese Laute unterscheiden sich ja sehr stark vom S. Und dann führt man das Kind mehr oder weniger über eine Verringerung des Kontrastes von der sogenannten großen Opposition, was die Unterscheidung zwischen P und S darstellen würde, über ein immer kleiner werdende Oppositionen. Beispielsweise S, das ist schon etwas kleiner, weil es sich auch eben um einen Kontinuanten handelt beim M, dann wird es weiter kleiner, verschiedene Frikative oder stimmlose Frikative unterscheiden, bis hin zur Unterscheidung von Ziel- und Ersatzlaut. Also S. Ja, das ist dann die kleinste Opposition. Das heißt also, der erste hierarchische Aufbau geht von der auf der Lautebene von der großen Opposition über immer kleiner werdende Oppositionen zur kleinsten Opposition. Genau, habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, vor allen Dingen, weil wir den Ziellaut so in den Fokus stellen. Es geht immer darum zu hören, wann hören wir denn das S oder S oder welchen Laut wir jetzt da nehmen, stimmlos, stimmhaft. Kann man für Kinder nochmal nett mit einem Symbol oder einer Assoziations
gesunde verknüpfen. Schlange, kranke Schlange, wobei ich Schlange immer ein bisschen verwirrend finde, weil die Schlangen ja, wenn die zischeln, ne, so, dann sind die ja eigentlich gesund,
Zunge,
aber
genau,
es passt nicht
also
ganz.
Also lieber,
ne?
Die Biene. Nee, lieber die, vielleicht die Biene, die summt und wenn man die dann noch mit einem grinsenden Mund zeigt, wo dass die Biene ihre eigentlich ja nicht vorhandenen Zähne zeigt, sieht man auch, dass da keine Zunge zu sehen ist und hat
weil
schon
das
mal
natürlich
wesentliche
wiederum
Merkmale.
In Franken auch gezeigt. So seine Schwierigkeiten mit sich bringt, ne, wo der Hase nicht der Hase ist, sondern der Hase. Ja. Naja, also da würde ich, ne, genau, also wie gesagt, das muss man sich überlegen, was man da als, sagen wir mal, Symbol sinnvollerweise nehmen kann oder wie man das dann verargumentiert, davon hängt es ja auch immer ein bisschen ab. Aber man kann zum Beispiel so eine Sache machen, immer wenn du das S hörst, also mit einem Symbolnamen, also diese gesunde Biene zum Beispiel oder die gesunde Schlange, ne? Die eben die Zunge nicht raushängen hat oder so eine Art, dann hebst du die Tasse. Also das wäre, sagen wir mal, eine super einfache Art, das zu üben, ne? Dass das Kind immer nur so ein Signal macht. Also ich hebe nur die Hand oder die Tasse oder ich lege nur einen Muggelstein von hier nach da, wenn ich eben die gesunde Schlange, das gesunde Schlangengeräusch gehört habe. Genau, also damit wollte ich nochmal untermauern, dass du gesagt hast, es geht immer um den Ziellaut, immer um den Laut, den es dann zu bilden gilt, außer dann eben im Kontrast zwischen von Ziel- und
Genau.
Ersatzlaut. Ne? Genau, und das wäre so der erste Einstieg halt, und parallel dazu läuft dann Wahrnehmen. Mundmotorik, was empfiehlst du da für Übungen oder was findest du gut? Also ich meine, du arbeitest ja schon ewig in der Praxis und hast bestimmt schon hunderte von Sigmatismus-Patienten behandelt. Trifft es das wahrscheinlich schon irgendwo, ne? Oder schiebst du die alle zu deinen
Kannst du mal
Kollegen?
ausziehen? Nee, junge, mittlere, ältere, die landen schon durchaus bei mir. Und gerade beim Sigmatismus interdentalis geht es ja wirklich darum, die Zunge irgendwie hinter die Zähne zu kriegen. Und da wäre so aus der myofunktionellen Therapie der Zungenruhelagepunkt ja schon mal was, was man gut anvisieren kann, wo es auch ganz klar um den typischen Artikulationsort vom S geht, wo eben gerade der Luftstrom durchgelenkt wird zwischen der Enge an der zum Beispiel Zungenspitze apikal oder Zungenrücken dorsal und dem Zungenruhelagepunkt hinter den Zähnen, dass man den nochmal bewusst macht und verschiedene Übungen raussucht, wo die Zunge per se schon eher was im Mund macht und vielleicht da auch die Zungenränder ein bisschen kräftig, damit diese mediane Rille gut den Luftstrom lenken kann. Das wären so Übungen mit einem Strohhalm, wo es ums Saugen am Strohhalm geht, Papierchen transportieren nur mit dem Strohhalm oder mundmotorische Übungen im Mund vor allem, hinter den Zähnen. Muss man gar nicht die Zunge weit rausstrecken, das machen die Kinder ja beim Sigmatismus sowieso nach vorne. Und dann eher alles, was ja, im Mund an Kraftaufbau ist, Zähne zählen oder was man da aus der myofunktionellen Therapie eben auch kennt.
Wobei man ja auch sagen kann, dass bei jüngeren Kindern beispielsweise das Üben, dieses Einnehmen des Zungenschlafplatz oder der Zungenruhelage hier hinter den vorderen Schneidezähnen, also nicht an den Schneidezähnen, sondern dahinter, allein auch schon dazu führen kann, dass sich die Artikulation vom S rückverlagert. Wichtig ist immer, dass man aufpasst, dass ein Kind nicht dann anfängt, aha, wenn man das später bildet, dann muss die Zunge an den Zungenschlafplatz, weil wenn man dann einfach mehr oder weniger die Öffnung nach vorne zudrückt, dann hat man wiederum irgendwie was, was man gar nicht haben will, dann kommt es unter Umständen lateral raus. Also da muss man dann so ein bisschen aufpassen, dass man das auf mehreren verschiedenen Schienen oder mehrgleisig laufen lässt und da nicht die Vorstellung entsteht, wenn ich jetzt die Zunge dahin presse, dass dann sowas wie ein rauskommen kann, was dann vermutlich gar nicht so der Fall ist, ne?
Dem S wird ja nachgesagt, dass es von der Lautbildung her der schwierigste Laut in der deutschen Sprache zumindest wäre, weil die Zunge da frei im Mundraum quasi ist und ja, man eben den Luftstrom so gezielt durch diese Engebildung vorne schicken muss, aber ja, eine sehr fein dosierte Spannung in der Zunge, aber auch in den Lippen und Wangen da sein muss, bis hinten zum nasopharyngealen Abschluss, dass wirklich auch die Luft durch den Mund geht und kein Teil durch die Nase. Also kann man sich auch gut vorstellen, dass ausgerechnet dieser Laut eben von der Lautbildung her, von der Artikulation selber her, anfällig ist dafür, dass man ihn einfach nicht ganz phonetisch korrekt bildet.
Genau, und das Problem ist ja, insgesamt auch noch, man sieht es nicht. Also gut, wenn die Zunge draußen ist, sieht man sie. Ne? Das ist klar, beim Sphygmatismus, wenn die, ich hatte mal ein Kind, da kam die Zunge mindestens 2 Zentimeter raus beim S. Ne?
Ja.
Aber bei einem, also wenn man den Laut richtig bildet, kann man ja irgendwie auch nicht zeigen, wo die Zunge dann wirklich ist, weil der Mund ja auch relativ geschlossen ist. Man kann sowas über einen Sagittalschnitt zeigen. Das ist aber vielleicht eher für Erwachsene interessant. Man kann es erklären, mit einem Knetmodell machen, aber so richtig einsichtig, wenn man nicht gerade irgendwie ein Röntgengerät irgendwie in der Praxis hat, ist es nicht wirklich. Ne? Also da, das stellt schon gerade bei Kindern auch wirklich ein Problem dar, finde ich, ne? Dass man den Laut nicht so,
so gut sichtbar machen kann.
Die Bildung nicht
ne?
so gut sehen kann eben, ne? Oder gar nicht eigentlich fast. Denn. Also wenn es korrekt ist zumindest.
Deswegen. Da kann es helfen, wenn das Kind dann auf der Ebene des Hörtrainings, der Identifikation, sich gut mit diesem, mit dem korrekten Laut, der korrekten phonetischen Umsetzung auseinandergesetzt hat. Und wir auch bei der Lautanbahnung eher auditive Hilfsmittel nochmal nutzen, zum Beispiel um den Luftstrom hörbar zu machen. Breiterer Strohhalm, den man von unten an die Lippe halten kann, wenn der Laut gebildet wird mit mit breit gezogenen
Dass
Lippen.
Dass dann der und Strohhalm auch gleich so mitpfeift oder zischt, ne?
Wie ja,
so,
wenn genau. Man,
genau, also da gibt es irgendwie eine ganze Menge Hilfsmittel, ne? Aber genau, da müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, wir haben jetzt gerade mal, ne, also diese beiden ersten Bereiche so berührt. Ich denke mal, Hörtraining ist ungefähr klar, wird hierarchisch aufgebaut, große Opposition bis hin zur kleinsten Opposition, dann auf der Silbenebene zunächst initial, final, medial, dann geht man weiter auf eine einfache Wortebene, initial, final, medial. Das ist auch wieder so eine hierarchische Geschichte. Das heißt, am Anfang der Silbe oder des Wortes lässt sich der Laut leichter identifizieren als am Ende und am schwierigsten ist es in der Mitte. Und wie gesagt, man geht dann also über die verschiedenen linguistischen Ebenen, von der Lautebene über die Wortebene, Satzebene bis hin zur Spontansprache. Genau, dass das nochmal klar ist, wie da hierarchisch gearbeitet wird. Dann gibt es eben die Möglichkeit, im Bereich Mundmotorik sich dem Laut zunächst mal spürend, wahrnehmend auch anzunähern, verschiedene Sachen zu machen, die in die richtige Richtung führen. Dabei geschickt auszuwählen, auch sich orientierend an der Literatur. Zum Beispiel sind bestimmt einige Vorschläge auch zu finden, eben bei Weinrich und Zehner, bei in den anderen Büchern, die
Kannengießer
zum Beispiel. Ne? Da steht einiges drin, was man in dem Fall auch ganz gezielt anwenden kann. Also alles so im Einzelnen. Ich meine, vielleicht machen wir darüber auch mal irgendwann eine Folge, dass wir sagen, das ist immer schwierig. Was nehmen wir da genau? Das könnte man nochmal genauer beleuchten. Aber jetzt haben wir hier diese beiden Bereiche, glaube ich, erstmal abgehakt. Ne? Diese beiden Bereiche, die ganz am Anfang stehen. Und Wahrnehmen, Mundmotorik läuft ja auch immer parallel noch mit. Und jetzt mal kurz eine Mini-Meditation. Bevor wir jetzt weitergehen zu den beiden Bereichen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, nämlich Korrigieren, Lautanbahnung und Stabilisierung, Transfer. Also, wir sind jetzt tatsächlich, nachdem das Kind das gut hören kann auf der Lautebene, versuchen da immer parallel zu arbeiten, ne, beim Produzieren und beim Rezeptiven, beim Hören. Kind kann also die Lautebene super unterscheiden auf der kleinsten Oppositionsebene. Das Kind hat Spürerfahrung im Mund gemacht, kann gut pusten, auch sehr dosiert pusten. Das Kind hat die Zungenruhelage schon mal eingenommen, kann was damit anfangen. Und jetzt sind wir so ungefähr so in der zweiten, dritten Stunde und gehen einfach mal vorsichtig in die Lautanbahnung hinein. Unser Kind ist jetzt so, fällt nicht so leicht und ist auch ein bisschen verschämt, wenn es etwas falsch macht. Wie steigen wir jetzt in die Lautanbahnung so ein, dass das Kind ja, irgendwann da so eine annehmbare Form des physiologisch gebildeten S, produzieren kann.
Im allerbesten Fall klappt ja tatsächlich durch die gute Vorbereitung im Hörtraining und durch ein bisschen Mundmotorik vorneweg, könnte es auch einfach sein, dass man sagt, so, jetzt machen wir aber dieses Bienen oder Schlangen oder welches Geräusch auch immer einfach mal selber. Oder macht auch mal. Und in dem Moment könnte das Kind es vielleicht isoliert hinkriegen.
Genau.
Dann wäre ja schon mal super.
Das wäre der
Meistens,
Idealfall. Also das heißt, da,
genau.
das ist ein Selbstgänger, ne? Da kann man dann irgendwie
Ja, genau.
nach
Genau, das sind ja nicht unsere Probleme.
nee,
Genau,
damit haben wir
dann
dann
kann man
keine
ja schön
Probleme.
weitermachen.
Genau.
Nee, genau.
Also es ist nicht so,
Genau.
ne? Also das Kind, wir haben
Nee.
so spontan geht das so gar nicht, ne? Und was jetzt?
Genau. Ja, dann könnte man überlegen, ob es vielleicht, weil wir in der Diagnostik gut aufgepasst haben, bestimmte Wörter doch gab, wo der Laut schon fast richtig war. Man könnte da so ein Schlüsselwort rausholen und daran mit dem Kind erarbeiten, so wie du das da machst, so versuchen wir den Laut auch mal isoliert hinzukriegen. Das
Also
könnte auch noch eine Möglichkeit
am
sein, ja.
Beispiel von einer Sache, die das Kind dann eben gut kann. Okay, jetzt hat sich da aber gar nichts gezeigt, weil das wirklich das Kind ist, was die Zunge 1,5 Zentimeter rausstreckt beim S und irgendwie keine in der ganzen Diagnostik nichts gezeigt hast, was auch nur einigermaßen annehmbar gewesen wäre. Genau.
Dann braucht es vielleicht mehr Informationen. Wir könnten ja versuchen, ihm auch, weil wir wissen, dass es so schwierig ist, den Laut vorzumachen und einfach nur nachmachen nicht hilft, dass wir es nochmal versuchen, genau zu erklären. Du hast schon so wunderschöne Knetmodelle angesprochen, oder andere kindgerechte Mundmodelle, an denen man das nochmal zeigen kann, an denen wir auch mit dem Kind zusammen sagen, so, beißen die Zähne zusammen und machen einen Lachmund. Wir grinsen jetzt. Die Zunge versteckt sich hinter den Zähnen, kommt nicht durch den Zaun gekrochen und jetzt schieben wir die Luft nach vorne. Und das Kind braucht vielleicht einfach nur mehr Informationen, was es machen soll.
Genau, oder so diese typischen
Als
Parameter.
reine Instruktion,
Genau.
genau.
Also,
Ja,
oder typischen
aber bei
Parameter,
vielen.
Zähne zusammen, ne? Grinsemund, Zähne zusammen und dann, vielleicht funktioniert es dann ja schon. Gut, aber unser kleiner, wie nennen wir ihn denn eigentlich? Na, Hugo. Hugo oder wie auch immer er heißen mag.
Ja.
Kann es auch damit nicht. Also, Zähne sind zusammen, Grinsemund ist da, aber es kommt sowas raus wie. Also das heißt eine addentale Variante,
Ja.
wobei es vorher
Ja.
interdental gewesen ist. Was machen wir jetzt?
Wir könnten noch mal probieren. Vielleicht in der nächsten Stunde oder er ist immer noch ganz begierig darauf, dass er doch jetzt wirklich mal ein richtiges Bienengeräusch hinkriegen will. Dass wir sagen, wir kennen ein Geräusch, was genau dort stattfindet, wo unser S oder S auch sein soll, nämlich das T zum Beispiel,
Das ist dann die
ein T.
sogenannte Ableitungsmethode. Wir leiten also
Genau.
das S ab von einem Laut, der einen ähnlichen Artikulationsort hat, in dem Fall, ne?
Genau, und könnten mit dem Kind versuchen, mit älteren Kindern geht es noch ein bisschen besser, die sich darauf einlassen, von dem T immer schneller werdend zu einem S hinzugleiten.
Wenn das schon mal
Oder auch von
funktioniert.
einem, ja, zufällig schon mal.
Super.
Oder auch von einem F, von dem F. Wo ja die Zähne erst noch auf der Lippe sind, aber die Luft trotzdem schon
Und die Zunge
ziemlich
eigentlich,
gerade
und die
vorne
Zunge auch in keinem
rauskommt,
Fall
genau.
vorne liegt, ne, sondern.
Ja, genau. Ne, vom F dahin zu gehen, was ist der Unterschied? Aha, wir müssen wieder die Lippen breiter ziehen, also wieder von dem zum Grinsemund kommen und fangen von einem F an und dann werden die Lippen breit gezogen.
Geht das
Und im
auch mit
besten
dem
Fall werden nur die Lippen verändert.
Sch als Leib? nicht ganz so gut, oder?
Nee, nicht ganz so gut.
Aber weil da die, genau.
Also, wie immer, jeder Patient springt ja auf unterschiedliche Sachen an. Deswegen ist so wichtig, dass wir erstens ziemlich gut darüber Bescheid wissen, wie das S überhaupt gebildet wird. Dass wir zweitens gut.
Deswegen gibt es ja Phonetikunterricht und Linguistikunterricht in der logopädischen Ausbildung oder im Studium. Ne? Mhm.
Dass wir selber eine Idee haben und es sogar ausprobieren können oder nachfühlen können. Was macht denn dieser Patient oder diese Patientin bei ihrem S anders? Wo schiebt sie die Zunge hin? Wo genau geht der Luftstrom entlang? Was macht sie mit ihren Lippen und den Zähnen, dass wir das möglichst gut selber auch herausfinden und nachmachen können, um gut die Methode rauszusuchen, bei der von dort aus zur korrekten phonetischen Variante oder zur korrekten phonetischen Lautbildung der Weg am kürzesten ist. Mhm.
Und das heißt also, ja, bei unserem Hugo ist es so, dass das schon mal jetzt so halbwegs funktioniert, ne? Was du da gesagt hast, also das hat irgendwie gewirkt, also da, aber es funktioniert noch nicht so hundertprozentig, aber da springt er schon mal drauf an. Jetzt ist
da hast du doch jetzt in dem Buch, was bei dir liegt, noch mal ein paar super Hinweise aus Erlangen, Weinrich und Zehner, die da super Zusammenhänge darstellen.
Mit der sogenannten Buhler oder Luppelaut unterstützende Bewegung, ne? Also das ist so ein Konzept, was davon ausgeht, dass es in der Entwicklung, also in der schwangerschaftlichen Entwicklung, ne, dass sich da verschiedene Organe aus ähnlichen Keimblättern entwickeln. Also so ganz präzise kann ich das jetzt nicht wiedergeben. Genau, und das nutzt dann das Prinzip, dass beispielsweise die Hände und Zunge, ne, aus ähnlichen Keimblättern oder aus ähnlichen Zusammenhängen hervorgegangen sind in der Funktion und dass dadurch eben unter Umständen eine lautunterstützende Bewegung mit einer bestimmten Richtung oder mit bestimmten Teil der Hände oder der Finger einen positiven oder unterstützenden Einfluss bei der Lautbildung jetzt zum Beispiel vom S hat. Beim S ist es in jedem Fall eine rückziehende Bewegung, weil ja, also beim S ist ja die Zunge deutlich nach vorne verlagert bei der Artikulation. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel einen Muggelstein zwischen Daumen und Zeigefinger nimmt, Daumen und Zeigefinger parallel zum Boden oder zum Tisch hält und vorsichtig einen Muggelstein aufhebt und diesen in Richtung Körper zieht, ganz vorsichtig, dann kann man damit oder mit dieser Bewegung auch nochmal die Lautanbahnung unterstützen. Ich habe da immer so ein schönes Spiel gemacht. Ich hatte so eine Kiste mit Sand und da saß ein Drache drin und der Drache schlief aber. Und wenn man es geschafft hat, das so vorsichtig zu machen, dann konnte man ihm, ne, also wenn man ihm die Muggelsteine klauen wollte, die da im Sand lagen, konnte man ihm den wegnehmen mit zwei Fingern, hat den ganz vorsichtig weggezogen und dabei musste man machen. Und wenn das geschafft war, dann ist der Drache nicht aufgewacht und alle Muggelsteine konnte man mehr oder weniger in seinen Besitz bringen. Das hat den Kindern wirklich viel Spaß gemacht und das ist so eine Spieleinbindung von mir, die ich in der Praxis gerne ja, verwendet habe oder verwende.
Genau. Alles, was so, genau, mit Pinzetten oder Zangengriff bei den Daumen und Zeigefinger vorsichtiges Ziehen unterstützt und dabei versuchen, das S, du schon sagst, häufig ist nochmal so dieser Hinweis, wir machen das vorsichtig, sorgt schon mal dafür, dass die Zunge nicht sofort direkt nach vorne gestoßen wird, sondern dieses vorsichtige an sich heranziehen, auch von weiter weg zu sich heranziehen, Perlen an Fäden zu sich heranziehen, ganz vorsichtig, unterstützt das häufig gut.
Genau, also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, bloß die Bewegungsart und die Bewegungsrichtung, die müssen genau auf den Laut zugeschnitten sein. Also da sollte man nicht zu weit sich von entfernen oder eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Ne? Sonst wirkt das nämlich nicht. Genau, das Ja, dass man halt so diese feine Bewegung macht, langsam, das passt auch zum Laut selber oder auch zur Spannung oder zu dieser besonderen Feinspannung, die man für den Laut braucht. Und insofern ist das auch nochmal ein sehr guter Vorschlag, um sich dem Laut anzunähern mit dem Kind. Gut, jetzt haben wir das alles ausprobiert bei Hugo. Hugo, kann das jetzt dann schon
Ganz isoliert kriegt das hin, sehr
ganz
schön.
isoliert, kriegt das hin im Rahmen noch des Korrigierens Lautanbahnung. Gut, und jetzt kann ich sagen, na gut, jetzt hat er irgendwie von 10 Versuchen 4 richtig gehabt. Jetzt gehen wir mal in den Bereich des Stabilisierens und des Transfers auf der Lautebene. Das heißt also, ich lasse das Kind sozusagen in einer gewissen Frequenz diesen Laut bilden. Und er soll nach Möglichkeit immer häufiger richtig sein. Also zumindest am Anfang ist es so, jetzt konnte er nach der Lautanbahnung von 4 von 10 richtig machen, also 40%, dann 5 schon von 10 Mal und dann nähert sich das immer mehr dem komplett richtig auf der Lautebene in dem Fall an. Jetzt ist es aber so, dass unser Hugo, sagen wir mal, schon noch eine recht hohe Fehlerquote hat und dass sich da einfach nicht wirklich so von alleine was tut, dass er das jetzt nicht so gleich so merkt, aha, das war jetzt falsch, jetzt mache ich es doch richtig und dann ist er nach 2 Stunden später schon mit der Lautebene fertig und kommt dann auf der Silbenebene initial an. Was machen wir denn da, um unser Kind nicht zu verlieren, dass das Kind bei der Stange bleibt, nicht zu sehr beschämt ist, nicht aussteigt? Also ich erlebe das häufig, dass Studenten dann denken, oh, ich kann doch jetzt nicht überall ein Feedback geben. Am Ende, wenn ich immer sage, nee, passt noch nicht, dann springt er mir vielleicht ab oder hat gar keine Lust mehr, ist demotiviert. Ja, also da sehe ich, also genau an diesem Punkt, ne, das ist auch der Grund, warum ich denke, dass das Thema
Ja.
Sigmatismus wichtig ist für einen Podcast. Genau an dem Punkt, das ist der Knackpunkt für das Gelingen einer Therapie, wenn ich da also nicht differenziert und hochfrequent oder frequentes Feedback gebe, dann bekommt das Kind keine Rückmeldung darüber, bin ich jetzt richtig oder falsch und man wird stagnieren, ne, für eine ganze Weile und kommt unter Umständen gar nicht mehr aus dem Strudel raus. Du als extrem erfahrene Logopädin, wie lange arbeitest du schon als Logopädin? 20 Jahre oder länger?
Über 20 Jahre
Über
schon, ja.
20 Jahre, genau. Mit den 500 Sigmatismustherapien. Was ist dein Geheimnis?
Na,
Also ich habe nur
also es gibt ja
50
immer
Therapien
Patienten.
gemacht, ich lasse dir hier den Vortritt.
Die Hälfte von mir quasi. Es gibt ja immer Patienten, bei denen es einen Augenblick länger braucht und bei welchen, wo es sofort schnaggelt. Bei das Thema Feedback, was du angesprochen hast, finde ich auch ganz extrem wichtig. Wir können ja noch unterscheiden zwischen dem Feedback, was wir geben und auch so dem Aspekt der Eigenwahrnehmung, dass wir mit den Kindern auch immer mehr darauf versuchen zu kommen, beurteile das doch selber mal. Man hat ja auch im Hörtraining schon einiges geschafft und das Kind hat wirklich einen guten Eindruck, hoffentlich von dem Laut, um den es geht, um das Geräusch. Das ist ja was die ganze Zeit so im Mittelpunkt steht. Und wenn man da nochmal die Parameter, um die es geht, gut herausstellt, was genau hat denn da jetzt nicht geklappt? Da habe ich noch die Zunge gesehen, da waren die Zähne nicht aufeinander, da waren die Lippen haben gar nicht so breit, dass es wie ein Grinsen aussah. Alles Hilfsmittel, um auch Spannung nochmal
Genau,
natürlich
oder
im
hat es auch
Mundraum
schön,
aufzubauen.
bist du sicher, dass das da
Gezischt.
schon so richtig schön scharf gezischt hat oder so in der Art, ne?
Genau. Genau, also dass wir versuchen, diese verschiedenen Parameter, zum Beispiel Grinsemund, Zähne sehen im Grinsemund, Zunge hinter den Zähnen, zischendes Geräusch, dass wir die versuchen, immer wieder auch abzufragen und dass wir die immer wieder auch im Feedback aufnehmen.
Ich würde mal sagen, können wir hier an der Stelle mal vielleicht, nachdem wir uns mal kurz ausgeruht haben, Moment mal. Jetzt bin ich wieder voll da und voll entspannt. Genau, also wie wäre es denn jetzt mal mit einem kleinen Intermezzo-Rollenspiel? Ich bin Hugo.
Hallo Hugo.
Hallo, Logopädel.
Genau, Frau Logopädin heiße ich übrigens häufig.
Soll ich dich jetzt auch so nennen? Ja, Frau
Nee, musst du nicht.
Logopädel.
Musst du nicht, nein, nein. Genau. Ja, wenn man sich nicht sieht, ist es natürlich schwierig, eine konkrete Rückmeldung dann zur Lautbildung zu geben, weil man sich dann ja wirklich nur auf den Höreindruck beziehen kann. Und da wirklich, ja, zu, es muss nicht wirklich jeder von, keine Ahnung, 15 Mal muss da das Muggelsteinchen weggelegt werden oder irgendwo hingeschoben werden. Muss man nicht ja bei jedem Mal äußerst differenzierten Feedback geben. Wenn es wirklich gut war, reicht auch manchmal ein Hey, super. Gerne ein Hey, super. Das war ja ein wirklich tolles Bienengeräusch. Das reicht ja dann auch und da muss ich nicht jedes Mal gebetsmühlenartig wiederholen. Du hast jetzt aber toll die Zähne zusammengebissen und ich habe die Zähne gesehen und deine Zunge war versteckt und es hat
Also
gezischt.
differenziertes Feedback sollte
Genau.
flexibel gegeben sein, ne? Und
Genau.
dann nicht irgendwie, also das. Aber ich glaube, das ist einfach eine Frage der Erfahrung, ne? Dass man das auch so anbringen kann, dass die Kinder dann nicht irgendwie mit den Augen rollen oder sowas.
Ja.
Ich meine, gut, jetzt hier im reinen Audio-Kontext, da fällt ja irgendwie alles Visuelle. Die visuellen Parameter fallen weg, ne? Wenn man jetzt beispielsweise eine Zoom-Therapie, so wie es jetzt hier in
Ja.
Corona-Zeiten auch üblich war, gemacht hat, dann hätte man sich wirklich damit behelfen können, dass einfach die Kinder nah an die Kamera rangehen und dass man halt sieht,
Ja.
was wird gemacht, wenn man es schon nicht so gut hört. Aber wir haben ja hier eine super Übertragung.
Ja.
Insofern würde ich sagen, können Sie ja mal probieren, allein anhand von auditiven Parametern irgendwie auszuwerten. Ne? Was würde man denn da einfach sagen zum Auditiven? Also kannst mich ja mal anleiten. Also ich muss jetzt irgendwie fünfmal das machen.
Ja, du musst da, glaube ich, jetzt mit einem feinen Stift. Du hast ein großes Blatt vor dir liegen. Auf der einen Seite ist die Biene, auf der anderen Seite ist eine schöne Blume. Und du kriegst Fingerfarbe auf den Zeigefinger, darfst dir eine Farbe aussuchen und dann einmal von der Biene bis zur Blume rüberfliegen, ganz vorsichtig mit dem Zeigefinger über das Blatt. Und natürlich fliegt die Biene nicht still und leise, sondern die summt vor sich hin. Auch da, selbst in Franken, darf man den Kindern gerne auch das S anbieten, weil es von Kind zu Kind durchaus sehr
Auch
unterschiedlich
wenn das
ist.
natürlich voll abnorm ist und wahrscheinlich zu Bullying führt in der Schule. Haha,
Nein,
nee.
nein, nein. Kann durchaus sein, dass das eine Kind das zügiger hinkriegt, phonetisch korrekt. Und bei einem anderen Kind hilft es, mit S am Anfang zu arbeiten. Und da es ja, wie wir hier in Franken wissen, relativ egal ist, ob ich S oder S sage, rein von der Bedeutung her, außer ich will mich als Neigschmeckter outen, dann verwende ich doch das stimmhafte S. Kann man auch da ja beides ausprobieren.
Also,
Und fahr mal
Logopäde,
los, flieg mal los.
was soll ich jetzt machen?
Flieg mal von der Biene rüber. Genau, ja, man jetzt schon gehört, dass da die Zunge nicht hinter den Zähnen war, sondern dass die Zunge ein bisschen rausgespitzt hat. Und wenn du in die nächste Biene losfliegt, dann beißt die Zähne noch mal gut zusammen und fliegt noch mal los.
Besser,
Genau.
Logopäde.
Genau. Hugo, was glaubst du? Hast du die Zähne zusammengebissen und den Grinsemund
Hab
gemacht?
ich alles gemacht? Habe ich
Genau.
alles gemacht?
Genau.
Aber war noch nicht so gut, oder?
Ja, eine Sache hat noch gefehlt, nämlich dass die Zunge doch noch geschafft hat, die zwischen die Zähne zu kommen.
Zwischen?
Die kommt noch ein Stückchen zurück.
Nee, die waren ganz zu.
Oh, dann nehmen Sie noch mal dahin. Wir hatten da so einen Punkt hinter den Zähnen, der, genau, da kannst du mit der Zunge oben noch mal hin und von und da soll die Luft durch. Mach's noch mal so wie eben und da oben fließt die Luft mal durch.
Also Zähne zusammen, Grinsen im Mund und Zunge noch ein Stück zurück. Wird das Kind wahrscheinlich nie so sagen, ne? Also Hugo ist 5 und hat alles andere im Kopf als, aber Bienen fliegt, tut er gerne, also Bienen fliegen lassen. Also und?
Genau, das hört. Ja, dann, na, die Biene ist doch schon mal super geflogen. Die fliegt genauso, wie ich mir unser Geräusch vorstelle. Ne?
Mhm. Soll ich nochmal?
Ja, und genauso vorsichtig. Mach nochmal eine ganz leise Biene. Jetzt hört man sie noch lauter.
Lauter?
Jetzt kommt noch. Ja. Fast eine gefährliche Schlangenbiene.
Das war eine Rennfliege.
Hornisse vielleicht.
Ja. Und, war ich jetzt gut? Hugo, meine ich.
Genau. Ne? Selten, dass die Kinder das so explizit nachfragen. Ne?
Nur solche wie ich. Ja. Na gut. Also, ne, das ist jetzt eigentlich ein schönes Beispiel, wie man, ich meine, du hattest ja gesagt, dass es schwierig sein könnte, ne, rein auditiv, aber da haben wir gemerkt, ne, also es war jetzt ein Spontanversuch, wir haben ja uns nicht so dolle vorher abgesprochen, bevor wir das hier gemacht haben, aber ich glaube, da, auch da kann man viel machen. Vor allen Dingen, ich meine, natürlich ist hier auch die Soundqualität ganz gut, was halt im Zoom-Meeting leider halt wegfällt, ne, also und da ist es wichtig, vielleicht, dass da eine Bezugsperson daneben sitzt, die über die Parameter Bescheid weiß, auch weiß, wie es klingen soll und differenziert Rückmeldung gibt. Ne? Aber vielleicht auch wirklich dieses nahe Rangehen an die Kamera und eher über visuelle Parameter arbeiten, das könnte auch noch eine Lösung sein. Wobei es aber schwierig bleibt. Es sei denn, irgendwie beide Seiten haben wirklich ein super Audio-Equipment, ne? Aber das ist ja in den seltensten Fällen so. Gut.
Genau. Ja. Gerade so, dass auch die Bezugspersonen, wenn wir jetzt bei den typischen Kinderpatienten bleiben, dass da auch die Bezugspersonen echt gut Bescheid wissen, was können sie zu Hause üben. Wenn wir sagen, ja, zu Hause mal ein paar Mal das Bienengeräusch oder welches Geräusch auch immer, wie es benannt wird, nochmal ausprobieren, vielleicht auch eben wie so eine Art Arbeitsblatt mit einem Stift vorsichtig hin und her oder ja, eine andere Anleitung dazu haben, dann ist schon auch wichtig, dass die Bezugsperson, Mutter oder Vater oder wer auch immer da vielleicht mit dem Kind üben kann, genau weiß, was erwarten wir da gerade und worum geht's hauptsächlich. Freuen wir uns, wenn die Zunge überhaupt hinter den Zähnen bleibt oder geht's schon wirklich darum, dass das dann auch sehr korrekt klingt.
Nachdem wir
den aktuellen Stand der Therapie gut transparent hält und dadurch auch die Möglichkeit zum Üben zu Hause deutlich macht.
Nachdem wir es jetzt geschafft haben, dass Hugo auf der Lautebene spitze ist, holen wir wieder mal ein bisschen, also müssen wir noch mal uns kurz entspannen, denke ich. Also, hier, wir haben die Hürde der isolierten Laubebene im Rahmen der Stabilisierung genommen. Hugo ist voll fit, jetzt geht es weiter. Einmal Schnelldurchlauf durch die linguistischen Ebenen. Frau Selzer.
Die Silben kommen zuerst dran. Und jetzt kommt es ja dazu, dass wir nicht mehr nur das oder S machen, sondern jetzt sind da auch noch andere Laute dabei. Auch da lohnt es sich wieder in Phonetik aufgepasst zu haben. Ich sag mal, Stichwort Koartikulation. Wenn wir schon vorher die ganze Zeit so einen Wert drauf gelegt haben, dass beim S ein hilfreicher Parameter sein könnte, ein Grinsemund zu machen, dann könnte es einleuchten, dass zum Beispiel die Vokale I und E in Kombination mit dem S besonders hilfreich sind und die Übergänge von den Vokalen U und O, wo die Lippen vorne rund sind, dann zu einem korrekten S, wo die Lippen wieder breit gezogen sein sollen, eher schwieriger sind. Mhm. Ich könnte also, da sollte vielleicht, um es dem Kind am Anfang, jedem Patienten, gerade auch Erwachsenen, um die nicht zu frustrieren, dass ich so die Silben aussuche, die zuerst ausprobiert werden, dass ich eben E und I, vielleicht auch ein A, was so eine neutrale Mundstellung hat, dass ich solche Vokale eher aussuche für vor oder dahinter, um die korrekte Lautbildung dadurch auch nochmal gut unterstützen zu können und mir sehr wohl darüber bewusst bin, dass eben O und U einen ganz erhöhten Schwierigkeitsgrad darstellen.
Und wir beginnen immer auf der Silbenebene und auf jeder weiteren Ebene, auf die wir dann umsteigen, initial, dann final und zum Schluss medial. Dann schreiten wir weiter auf die Wortebene. Genau, gibt es noch was Spezielles? Welche Übungsreihenfolge wäre wichtig bei Silbenebene medial? Auch wieder, dass man anfängt mit Is vielleicht, dass man vom I kommt und dann zum S geht oder Us.
Ja, genau. Also da wirklich die Koartikulation gut beachten.
Und auch und bei der medialen Lautposition auf der Silbenebene Is. Zum Beispiel, ne, dass das auch von der Koartikulation wieder relativ leicht zu realisieren ist, wenn das Kind die Lautebene gut beherrscht. Und immer erst dann weiterschreiten, wenn man wirklich sicher ist auf der Ebene davor. Ne? Also sonst hat es keinen Sinn, irgendwie aus Freundlichkeit weiterzugehen, wenn es noch nicht gekonnt wird.
Nee. Also, und das Kind ist wirklich darauf angewiesen, dass wir erstens ihm eine gute Rückmeldung immer geben, eine ordentliche Rückmeldung, mit der es was anfangen kann, Hilfestellungen, durch die es sich dann auch wirklich verbessern kann und dass wir aber auch genau die Ebene nicht vorschnell so weit anheben, dass es eben nicht zu machen ist. Sondern, und es nützt auch nichts, wenn wir auf einer Ebene bleiben, die das Kind schon super gut kann, sondern da wirklich immer.
Das wäre auch den so mehr Punkt oder weniger ein Einsteigerfehler, ne? Dass man irgendwie denkt, aha, der macht das jetzt schon so und so lange, wenn er das jetzt noch länger auf der Lautebene machen muss, dann gehe ich jetzt mal weiter, weil sonst sehr frustrierend. Aber das ist nicht der Weg. Also lieber über differenziertes Feedback, ganz klares Herangehen an die Laute und wie auch nichts Falsches dann gelten lassen, weil sonst denkt man ja, man ist gut und dabei ist es gar nicht gut. Schön, freundlich, differenziert, flexibel Feedback geben, ne? Also kindgerecht in nette Übungen eingepackt. Ne?
Ja,
und motivierend. Ja, wir hatten ja am Anfang gesagt, Sigmatismus, ja, das kennt ja jeder, wenn man Logopädie hört und man ist nicht gerade Logopäde, hat man da spätestens eine Assoziation und denkt vielleicht, was machen die denn, kann ja nicht so schwierig sein. Aber das ist tatsächlich gerade dieses Ranführen eines Kindes, das ja noch nicht so intrinsisch motiviert ist an so einen feinen Laut. Das ist auch fast so ein bisschen so eine Königsdisziplin, wenn man die Kinder dabei auch tatsächlich bei sich behält, ohne zu viele Zugeständnisse zu machen. Das ist eigentlich so auf der von der Kompetenz sozial kommunikativ in der Umsetzung, ne? Und in der, also auf der personalen Ebene muss man natürlich auch ein gewisses Standing haben. Also man sollte nicht streng sein oder so, ne? Klar, ne? Also klar, wenn das Kind totale Faxen macht, muss man schon auch mal klare Grenzen setzen. Aber in der Regel reicht es wirklich gut, am Kind zu sein, das Kind gut zu führen, ja. Um zu erreichen, dass das Kind nicht abspringt, sondern dabei bleibt und motiviert bleibt, obwohl das keine so einfache Sache ist.
Und neben dem, dass wir kein S loben oder überschwänglich loben, was nicht korrekt ist, gibt es aber garantiert trotzdem ja immer was zu loben.
Mhm. Ne? Das mache ich zum Beispiel
von
so.
Von den ganzen Parametern her.
Easy. Jetzt wieder Hugo.
Ja. Selbst wenn ich dich nicht sehe, hat sich so angehört, als ob der Grinsemund auf jeden Fall dabei war.
Nee.
Gar
Titanic. Nee.
Genau.
Aber ich habe gut mitgemacht, oder?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Ne?
Also, ja.
Ja, und gut, da dann, also da in dem Fall dann auch wirklich immer nochmal gut gucken, wenn es einfach nicht vorangeht auf die nächste Ebene, was braucht das Kind denn noch? Braucht es noch mehr Informationen übers Hörtraining? Gucken wir da, wo sind wir denn da eigentlich? Wie sicher klappt das? Braucht das Kind noch andere mundmotorische Übungen? Muss es den Bereich nochmal anders wahrnehmen, um überhaupt auch selber zu spüren, was mache ich da? Es gibt ja einmal den auditiven Kontrollkreislauf und dann den taktil-kinästhetischen Kontrollkreis ohne Lauf. Also wo, an welchem Punkt hängt das Kind? Wo braucht es noch mehr Informationen? Müssen wir nochmal auch den Wahrnehmungsbereich im Mund vielleicht näher angehen, dass es überhaupt in der Lage ist, mit den Informationen, die es übers Feedback bekommt, was anzufangen und wirklich dann auch was zu verändern, um den Laut zu verändern durch eine veränderte Zungenstellung oder auch dadurch, dass es sich selber hört und eine Idee hat, was muss ich denn machen. Mhm. Also die Lautanbahnung ist das eine, aber dann auch wirklich auf die verschiedenen Ebenen weiterzugehen, heißt nicht, dass man sowohl beim Hörtraining als auch im Bereich Wahrnehmen und Mundmotorik gar nichts mehr machen könnte.
Wichtig
sollte,
ist noch zu sagen, auch dass das Hörtraining im Idealfall immer mehr oder weniger parallel leicht versetzt zur Produktion geht. Also beispielsweise ich übe am Anfang auf der Lautebene das Hören, das funktioniert, dann gehe ich weiter mit der Produktion oder dann banne ich den Laut an. Ne? Und sagen wir mal, wenn das Kind dann initial auf Silbenebene gut hört oder in allen Positionen auf Silbenebene gut hört, also wenn die Therapie ideal verläuft, dann ist auch die Produktion irgendwie also weiter hinten zeitlich in der Therapieeinheit auf einer ähnlichen Ebene oder nur leicht versetzt danach oder unterhalb dieser Ebene, die man im Hören gemacht hat. Ne?
Genau. Und tatsächlich kann ich den Bereich der Eigenwahrnehmung ja auch wirklich erst dann dazu nehmen, wenn das Kind den Laut auch selber hinkriegt. Ne? Vorher nützt es ja nichts zu fragen, wie fandest du es denn jetzt, wenn es den noch gar nicht könnte.
Genau. Und eine Sache ist die, ich kann mich noch an meine Examen erinnern, wo ich dann gefragt wurde, aha, und wieso hast du den Sigmatismus-Patienten im Kurzzeitexamen nicht immer mal wieder gefragt, wo denn seine Zunge gerade ist, wenn er mal was gemalt hat oder so im Sinne von immer mal wieder sensibilisieren für die physiologische Zungenruhelage, woraufhin ich dann schlauerweise geantwortet habe, naja, war doch erkältet, da kann er doch, muss er doch durch den Mund atmen. Aber das ist auch wichtig, dass man das immer im Blick hat und mehr oder weniger auch automatisiert, sofern die Zungenruhelage nicht sowieso physiologisch ist, aber das ist ja meistens eher unwahrscheinlich oder zumindest eine Sensibilisierung dafür ist sinnvoll, ne? Auch wenn das Kind sagt, hilfreich. Ja, die Zunge ist oben oder so in der Diagnostik. Man macht ja auch in der Diagnostik immer ein bisschen so eine kleine also entweder man macht nur komplexe Myodiagnostik, aber man evaluiert ja schon auch, was kann das Kind im Mundbereich, im orofazialen Bereich. Ne?
Ja, man sollte spätestens bei den mundmotorischen Übungen ja merken, wie koordiniert die Bewegungen ausgeführt werden oder mit wie viel Kraft die Zunge an der Zungenspitze oder auch im Zungenmittelteil, in den Zungenränder da aufgestellt sind.
Naja, und jedenfalls jetzt ist es so.
Ja, aber wir sind ja schon im Transfer jetzt angekommen.
Der Transfer, der ist ja schon
über die Silbenebene hinaus.
Genau, und da geht es jetzt weiter. Wenn die Silbenebene ist jetzt mal gemacht und alles andere, weil das Kind jetzt wirklich auch fit ist, gut wahrnehmen kann, geht dann super schnell. Man kommt dann über die einfache Wortebene, initial, final, medial, über die komplexere Wortebene, Lautanhäufung und so weiter und so fort auf die Satzebene, erstmal am Anfang des Satzes, am Anfang des Wortes und so weiter und so fort. Also wirklich ganz gut auf das Kind abgestimmt, hierarchisch. Das Kind erreicht mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit, weil eben unser Feedback auf der Laut- und Silbenebene irgendwie so unglaublich differenziert und flexibel war und wir so toll mit dem Kind umgehen konnten, ist das Kind jetzt tatsächlich über die Zielgerade mehr oder weniger hinaus gerannt, also fast geflogen und ist jetzt auf der Ebene der Spontansprache. Wir nehmen uns jetzt gegenseitig nur Muggelsteine weg, wenn wir hören, also ich oder also Hugo oder die Therapeutin oder Logopäde macht es falsch, um zu signalisieren, aha, da war bei dir was oder ne, also dass das eben weiter im Fokus bleibt. Und damit wäre dann Hugo auch schon aus seiner logopädischen Therapie entlassen. Bei Hugo hat es jetzt leider ein bisschen länger gedauert, weil er am Anfang etwas Schwierigkeiten hatte, in den Laut reinzukommen. Er war also nicht der aller idealste Fall, aber in 20 Stunden haben wir es dann doch ein wirklich. Typischer. Also eher so ein typischer Fall und in 20 Stunden haben wir das dann ganz gut hingekriegt. Ob Hugo das jetzt für immer richtig machen wird,
Das weiß man nicht, genau. Aber ich glaube, er hat vor allen Dingen davon profitiert, was viele Kinder attraktiv finden, nämlich auch der Logopädin ein paar Muggelsteine wegnehmen zu können, wenn sie es mal falsch macht. Mhm. Und spätestens dann ist es nicht dieses Gefälle, was du vorhin auch schon in der angesprochen hast, wie kriegen wir das Kind zum Durchhalten, wenn es klar ist, nur wir wissen, wie es richtig geht und sind diejenigen, die immer die Rückmeldung geben, was war jetzt richtig oder nicht, dann wird das natürlich irgendwann, kann es frustrierend werden, muss es nicht, aber kann durchaus werden, in dem Moment, wo wir das Kind auch unsere Lautbildung immer mal wieder beurteilen lassen und es auch falsch machen und uns ärgern, dass wir jetzt ausgerechnet den letzten Muggelstein nicht kriegen und dadurch gewinnt das Kind. Mhm. Dadurch kriegen wir auch oft nochmal eine Motivation bei den Kindern und wenn wir auch das Übungssetting so gestalten, dass man von der korrekten Lautbildung auch im Spiel was hat, vielleicht besser gewinnt oder nur dann, dass die Karte kriegt. Und leider passiert uns das doch Logopädinnen öfter mal, dass wir ein Wort oder eine Silbe doch nicht richtig aussprechen und müssen sie dann leider liegen lassen.
Man sollte sich auch mal fragen, warum sind wir Logopädinnen geworden, weil wir das eben alle auch nicht können, ne?
Gut. Also als wichtiger Faktor bis hin in die gelenkte Spontansprache oder in die Spontansprache, wo es auch immer darum geht, sich selbst zu kontrollieren für den Patienten, sei es Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, aber eben auch noch im Fremdhören zu bleiben und zu merken, oh, wie war das bei meinem Gegenüber.
Und zu guter Letzt die Anmerkung, also Hugo war jetzt ein normaler Fall. Er war nicht er war nicht der Überflieger und er war auch nicht der Worst Case, ne, den es natürlich auch immer mal wieder gibt. Ich meine, wie ist es bei dir? Bist du als äußerst erfahrene Logopädin in der Lage, auch Kinder, denen es wirklich schwerer fällt, irgendwie, dass du die in der normalen Zeit halt, in Anführungszeichen normal, ne, also durchkriegst? Oder gibt es bei dir auch immer mal wieder Fälle, wo einfach irgendwo nichts nichts zu machen, das ist übertrieben, weil kleine Fortschritte gibt es ja immer. Aber wo es wirklich echt schwierig ist und man dann wirklich, sagen wir mal, nach 30, 40 Stunden sagt, jetzt machen wir mal eine Pause und kommen wieder, wenn das Kind ein bisschen reifer ist. Wie ist das?
Ja, entweder wenn das Kind reifer ist oder je nachdem
die Eltern reifer sind.
Genau, auch die Eltern dann den Transfer gut begleiten können, weil das ist ja auch das Phänomen, was alle Logopädinnen und Logopäden kennen. Innerhalb der Therapiesituation klappt das super und dann verabschiedet man sich und sagt Tschüss bis nächste Woche und das Kind sagt auch Tschüss. Man denkt sich, danke, jetzt habe ich die Zunge doch nochmal gesehen. Sobald der Therapieraum verlassen wird, spielt das alles keine Rolle mehr und gerade dieser Transfer ist ja das A und O dann und den können wir außerhalb des Therapieraums nun mal so schlecht selber begleiten, sondern entweder bei Jugendlichen und Erwachsenen kriegen die das so hin oder bei Kindern, je nach Alter, sind die Bezugspersonen doch noch deutlicher gefragt und das kann auch ein Argument sein, dass die Familie einfach im Moment keine Kapazitäten hat, sich dem immer mal wieder zuzuwenden und sei es für wenige Minuten am Tag oder für wenige Male innerhalb der Woche. Das kann durchaus sein, dass man dann sagt, so im Moment können wir hier in der Therapiestunde nicht mehr erreichen, deswegen hören wir mal auf und man macht einen Verbleib aus, halbes Jahr oder wie auch immer.
Apropos, jetzt genau, Stichwort, hören wir mal auf.
Genau.
So, liebe Zuhörer, das war unsere Folge 0 von Speech and Language Podcast 2.0. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, hoffen, dass es euch gefallen hat. In diesem Sinne
sagen wir Tschüss
und viele gute Sigmatismus-Therapien inzwischen, ja.
Genau, viel Spaß mit den Patienten.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.